Hallo und willkommen, lieber Herr Festweber. Es freut mich ganz besonders, dass ich Sie zu unserer heutigen Sendung begrüßen darf. Wir haben schon festgestellt, dass wir in den 80er Jahren einen gemeinsamen Kontakt hatten, den Professor Hollmann von der Sporthochschule Köln. Sie waren dort an der Hochschule, haben dort studiert und ich weiß nicht, waren Sie auch wissenschaftlicher Mitarbeiter von Hollmann oder Student?
Nein, nur Student. Er hat mich geprüft.
Ja, und ich habe damals schon beruflich mit Hollmann zusammengearbeitet. Ich war damals bei einer Recaro-Tochter, die sich mit Herzgesundheit beschäftigt hat und mit speziellen Geräten dafür, für die Diagnose und Verbesserung von Herzgesundheit. Und da hatte er einen sehr, sehr großen Anteil. Und so sind wir eben immer im Gespräch gewesen zu dieser Zeit. Leider haben wir dann den Kontakt später irgendwann wieder verloren. Aber das hat uns verbunden, das haben wir vor kurzem erst festgestellt. Die Hauptperson heute, ich würde gerne etwas über Sie nochmal hören und unsere Hörer. Und natürlich auch die Deutsche Herzstiftung. Was ist Ihr Ziel? Was ist Ihr Zweck? Wer steht dahinter? Was für eine Expertise haben Sie? Die ist nämlich gewaltig. Und wenn Sie Lust haben, können Sie auch sagen, wie Sie sich finanzieren.
Vielen Dank. Legen Sie los. Ganz herzlichen Dank. Ja, die Vorlesungen von dem Wildor Hollmann, die waren ja legendär in Köln an der Sportschule. Also erinnere ich mich sehr gerne zurück und freut mich, dass Sie das Thema auch zum Start aufgegriffen haben, die Sporthochschule in Köln. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, das ist eine große Ehre.
Gerne. Das ist eine Ehre für mich.
Und wir kennen uns tatsächlich schon sehr lange. Auch über den Fundraising-Verband, wo ich damals zusammen mit Ihnen Gründungsmitglied auch gewesen bin.
Er spielt etwas später dazu gekommen.
Also jedenfalls mindestens so lange kennen wir uns schon und darüber freue ich mich sehr und wir haben regelmäßige Begegnungen und bin froh, dass ich heute hier mit dabei sein kann. Sie haben es schon gesagt, ich komme eigentlich aus dem Sport, bin also so ein klassischer Seiteneinsteiger, wobei es ja bei Herzstiftungen oder gemeinnützigen Organisationen insgesamt nicht den typischen Beruf für eine solche Charity-Arbeit gibt. Wir haben in der Herzstiftung zurzeit 35 Kolleginnen und Kollegen. Da sind Physiker, Naturwissenschaftler insgesamt mit dabei. Da sind Lehrer, Germanisten, da sind Sportlehrer, viele Sportwissenschaftler dabei im Übrigen, PR-Leute und so weiter. Also das will ich jetzt nicht weiter ausführen. Aber es macht halt einfach Freude. So bin ich halt 1990 zur Herzstiftung gekommen, habe jetzt zufällig, von daher passt das noch mal besser, dass ich heute bei Ihnen sein darf, 30 Jahre Herzstiftung gefeiert vor wenigen Tagen.
Wow.
Und da ist ja auch nicht so unbedingt typisch, dass einer so lange bei einer Organisation oder bei einem Arbeitgeber bleibt. Aber ich freue mich sehr und bin nach wie vor auch mit Motivation bei der Sache. Also insofern nochmal vielen Dank für diese freundliche...
Aber Sie haben nicht als Geschäftsführer angefangen.
Wie bitte?
Sie haben nicht als Geschäftsführer der Herzstiftung
angefangen. Nein, ich habe nicht als Geschäftsführer angefangen. Ich habe damals, wenn ich das erzählen darf,
ja, bitte.
Als Mitarbeiter Informationsdienst angefangen. Ich kam über die Sporthochschule und mit meiner Spezialausbildung Übungsleiter Herzsport zur Herzstiftung. Und das war, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt damals, dass man sich für mich entschieden hat. Ich weiß nicht, ob es andere Faktoren auch noch gab. Jedenfalls hatte ich diese Spezialausbildung in Köln gemacht und auch mehrere Herzsportgruppen schon betreut hier im südhessischen Raum. Und so kam ich dann eben zur Herzstiftung und bin dann über die Leitung der Pressestelle, über das Fundraising, über die stellvertretende Geschäftsführung dann irgendwann in die Geschäftsführerposition hineingerutscht. Das war nämlich 2004. Und seitdem darf ich mit Erlaubnis des Vorstandes die Geschäfte der Herzstiftung führen. Aber ich glaube, mit ein wesentlicher Einschnitt war damals in 1992 ein Aufenthalt bei der National Heart Foundation of Australia in Canberra, in Sydney und in Melbourne. Durfte ich jeweils zwei Wochen hospitieren und dort die Arbeitsweise der viel, viel älteren Herzstiftung Australiens kennenlernen.
Ja.
Und natürlich, wie Sie sich denken können, im Bereich Fundraising und auch Öffentlichkeitsarbeit eine ganze Menge lernen, dass ich dann halt versucht habe, so ein Stück weit hier in die Deutsche Herzstiftung mit zu übertragen. Mit allen Schwierigkeiten und mit der entsprechenden Dauer natürlich auch.
Darauf wollte ich eigentlich hinaus, auf Ihre Fundraising-Expertise, nämlich, dass Sie da ziemlich früh ja mit losgelegt haben und dann ja auch die Organisation in die richtige Richtung gesteuert haben. Heute stehen wir natürlich vor dem digitalen Wandel. Das ist nochmal eine ganz neue Herausforderung, auch fürs Fundraising. Aber ich weiß, dass Sie diese Herausforderung auch angenommen haben und auch mit Sicherheit sehr gut gehen werden. Ja, die Herzstiftung selbst, vielleicht sagen Sie darüber nochmal, was ist die Aufgabe? Ja, es ist Deutsche Herzstiftung, das klingt natürlich sofort und man denkt dann sofort, wow, das kenne ich, klar, Logo, Deutsche Herzstiftung, aber vielleicht kann sich mancher doch nicht genau vorstellen, was passiert denn da? Haben wir da geforscht oder haben Sie Krankenhäuser oder was machen Sie denn überhaupt?
Ja. Zunächst mal, ich glaube, die Namensgeber haben sich damals das nicht so hundertprozentig gut überlegt, die Deutsche Herzstiftung oder Herzstiftung zu nennen. Jeder meint auch in der Vergangenheit schon, da kommt ein solches Stiftungsschwergewicht daher. Und das war eigentlich damals gar nicht der Fall. Wir sind seit Gründung 1979, sind 40 Jahre alt geworden, vor einem Jahr ein e.V., ein eingetragener Verein, der seine ursprüngliche Aufgabe hatte, erster Ansprechpartner für Herzpatienten zu sein. Die Akutversorgung von Herzpatienten in Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre war recht gut, aber die Rehabilitation, die Weiterversorgung von Herzpatienten nicht. Es gab eine lange Warteliste nach Herztransplantationen und auch Operationen. Und da hat man nach Vorbild anderer Herzstiftungen europaweit oder weltweit auch die Deutsche Herzstiftung gegründet, die sich zunächst mal nur den Patienten widmen sollte, Ansprechpartner sein für Betroffene und Interessierte, um Informationen zu geben, die der Arzt aus Zeitgründen eben nicht mehr geben konnte. Und so ist die Herzstiftung zunächst mal viele Jahre in erster Linie für Herzpatienten da gewesen und Anlaufstelle gewesen. Das hat sich dann nach und nach erweitert. Vielleicht habe ich da auch einen kleinen Beitrag geleistet dazu, als ich dieses Glück hatte, das Grant zu kriegen, von der World Heart Federation nach Australien zu gehen. Denn dort wird ganz anders auch die Arbeit der Herzstiftung gelebt, nämlich die Forschungsförderung. Die kam dann Mitte der 90er, Mitte der 2000, Anfang 2000er Jahre dann auch bei der Deutschen Herzstiftung sehr viel intensiver in die Diskussion. Und wir hatten dann auch, als wir auch finanziell etwas gewachsen sind, die Möglichkeiten dazu. Als nächstes kam dann die Prävention und zwischendurch noch die Projekte für herzkranke Kinder. Also Aufklärung, Information, Forschungsförderung, Prävention und die herzkranken Kinder bzw. die angeborenen Herzfehler. Das sind die vier Schwerpunktaufgaben der Deutschen Herzstiftung. Wenn Sie alle, die Zuschauer und Zuhörer, die Deutsche Krebshilfe kennen, heute nennt sich ja Stiftung Deutsche Krebshilfe, so ist die Deutsche Herzstiftung ähnlich unterwegs, stärker mit Fokus auf Patientenarbeit, immer stärker werdend in Fokus in Richtung Forschungsförderung, während bei der Krebshilfe ja die Forschungsförderung im Vordergrund stand, aber auch die Patientenarbeit immer wichtiger wird, habe ich das Gefühl.
Ja. So ähnlich. Herzgesundheit ist ein Megathema in Deutschland. Ich glaube, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind mit Krebs zusammen die Todesursache Nummer 1 oder 2. Insofern hat es natürlich eine sehr, sehr breite und große Wirkung. Es gibt eine Menge Menschen, die betroffen sind, vielleicht mehr betroffen als mit vielen anderen Gesundheitsorganisationen, die sich mit einer bestimmten Krankheit beschäftigen. Und das mit der Forschung finde ich natürlich besonders spannend. Und da kommen wir schon so in die Richtung, was mich so ein bisschen dazu gebracht hat, mit Ihnen heute zu sprechen, davon abgesehen, dass ich die als Stiftung prima finde, nämlich Sie haben auch, so wie ich weiß, eine Studie unterstützt, die sich mit dem Thema Corona und Herzgesundheit beschäftigt hat. Und das ist etwas, was unsere Hörer sehr, sehr besonders interessiert. Immer wenn wir hier eine Sendung haben, die sich mit Corona beschäftigt, geht die Hörerzahl extrem nach oben. Und ja, ich glaube, das ist etwas, was unsere Hörer besonders interessiert. Vielleicht können Sie uns darüber ein bisschen was erzählen. Wie ist das entstanden? Was wurde da genau gemacht? Und was sind die Ergebnisse vor allen Dingen? Das sind Dinge, die in diesem Informationswirrwarr, den wir im Moment haben und in vielen widerstreitenden Informationen, die wir bekommen, ist das super interessant.
Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie dieses Thema der Informationsflut auch nochmal aufgreifen, wenn ich da noch einen kleinen Seitenhieb machen kann. Es ist so, die Herzstiftung steht für Unabhängigkeit, für unabhängige Informationen über die Erkennung, Vorsorge und Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und ich glaube, das ist unsere Stärke, Menschen zu informieren, ohne irgendwie auch nur den kleinsten Einfluss seitens der Pharmaindustrie oder der Geräteindustrie zu haben. Unsere Firmen, die im Kuratorium Mitglied sind, die zahlen 0 Cent Beitrag, 0 Cent Spende. Und das macht uns zwar wirtschaftlich nicht unbedingt stärker auf dem Gebiet, aber es macht uns total unabhängig. Und die Informationen, die wir herausgeben, die sind völlig frei von irgendwelchen Interessen Dritter. Dank unserer wissenschaftlichen Beiräte, der Herzspezialisten, das sind rund 500, sodass wir da sehr gute Informationen an die Betroffenen geben können. Und ähnlich ist es natürlich bei der Forschungsförderung. Ich behaupte, dank der Unabhängigkeit der Herzstiftung haben die Förderer und die Mitglieder, sind ja mittlerweile rund 100.000 Mitglieder, die uns unterstützen mit ihrer Mitgliedschaft, mit zusätzlichen Spenden, ebenso viele Förderer, die wir bei der Herzstiftung haben. Man merkt da langsam, dass diese Unabhängigkeit dann auch honoriert wird seitens der Mitglieder und Spender. Und was wir auch sehen, je mehr die Herzstiftung wächst, umso intensiver wird auch die Forschung unterstützt, die Forschungsförderung der Herzstiftung. Und das wiederum versetzt uns in die Lage, ganz spezielle Forschung auch zu fördern. Und leider ist das Jahr 2020 eben geprägt von Covid-19 und Corona, das uns alle zunächst mal in eine Schockstarre versetzt hat, diese Thematik. Aber der Vorstand der Deutschen Herzstiftung sehr schnell erkannt hat, dass es wohl Auswirkungen von Covid-19 auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen gibt, auf das Herz gibt. Wie genau die Abläufe sind, die Ursachen sind, weiß man noch nicht. Aber man hat ganz spontan, relativ schnell entschieden, auch aufgrund des recht guten Finanzergebnisses 2019, hier muss die Herzstiftung tätig werden. Sodass man entschieden hat, eine Ausschreibung zu machen, in ganz Deutschland Projekte ausgelobt, die Zusammenhänge zwischen Corona und Herz-Kreislauf-Erkrankung untersuchen. Gab es eine Ausschreiberunde, dann eine mehrfache Begutachtungsrunde mit 60 Bewerbungen im Umfang von knapp 10 Millionen Euro, die beantragt wurden. Mhm. Und wir hatten aber nur 1 Million zur Verfügung, immerhin für die Verhältnisse der Herzstiftung, ein Riesenbetrag, den wir in dieser Form in der Historie unseres Vereins noch nicht ausgeschüttet haben. Mehrere Gutachterrunden haben dann dazu geführt, dass wir insgesamt 14 Projekte am Ende fördern konnten. Die einen haben gesagt, wir möchten lieber ein einziges Großprojekt fördern. Andere haben, und das war dann die Mehrheit, gesagt, nein, wir wollen das Spektrum möglichst breit nehmen. Wir wollen Projekte fördern im Bereich der koronaren Herzerkrankungen, also bei den erwachsenen Herzpatienten, bei Kindern, bei Transplantierten, sowohl in der Grundlagenforschung als auch in der klinischen Forschung. Eine Fragestellung zum Beispiel war, die man gar nicht so als erstes möglicherweise stellt. Die Diskussion war ja auch kommen jetzt Herzpatienten, die über typische Herzinfarktsymptome verfügen oder diese typischen Herzinfarktsymptome haben, später in die Klinik, rufen sie später den Notarzt, weil sie Angst haben, sich im Krankenhaus zu infizieren. Ja. Genau eine solche Studie fördern wir jetzt mit einem größeren Betrag. Ich glaube, das sind in dem Fall 80.000 Euro in diesem 1-Millionen-Topf, die genau diese Fragestellung untersucht. Gibt es tatsächlich Auswirkungen durch Corona und die Sterblichkeit bei Herzinfarktpatienten wird auf die mittelfristig höher, weil sich die Menschen einfach nicht getraut haben, den Notarzt zu rufen. Also solche Fragestellungen interessieren natürlich die Herzstiftung.
Ja.
Damit die Ergebnisse aus solchen Studien, die wir fördern, relativ schnell auch den Patienten wieder zugutekommen. Natürlich dauert das alles. Ich kann Ihnen auch heute noch keine Ergebnisse präsentieren. Das erste Teilergebnis gab es bei einem Projekt hier in Frankfurt, an der Uniklinik, wo dann auch tatsächlich schon Zusammenhänge festgestellt wurden. Aber dafür ist es im Moment vielleicht noch ein bisschen früh. Insgesamt also 14 Projekte aus allen Bereichen, die man sich in der Herzmedizin vorstellen kann, im Umfang von 1 Million Euro konnten wir auf diese Weise fördern.
Toll, klasse. Was mich hier besonders interessiert, sind natürlich die Ergebnisse irgendwann. Da würde ich Sie gerne nochmal einladen, wenn diese Ergebnisse vorliegen. Sie werden ja mit Sicherheit auch eine Pressekonferenz oder sowas machen. Dann werden wir das auf jeden Fall hier nochmal aufgreifen, das Thema. Sie haben was anderes erwähnt in diesem Zusammenhang, das ist diese Unabhängigkeit. Und in der Zeit, in der ich mit der Herzstiftung zu tun hatte, ist mir das immer wieder aufgefallen. Ich bin ja so ein alter Corporate Fundraiser, der immer gern auch Firmen anzapft, wenn es um Geld geht. Und ich habe aber bei Ihnen wirklich nochmal darüber nachgedacht und habe festgestellt, gerade jetzt in der Situation, in der wir jetzt sind, und wo die Abhängigkeit von bestimmten Instituten zu Unternehmen oder zu Politik oder zu sonstigen Dingen, Einflussnahmegruppen, Lobbygruppen irgendwie ja ins Spiel kommen, muss ich sagen, das ist etwas, was ich an der Herzstiftung ganz besonders inzwischen schätze. Da sie komplett unabhängig von Pharma und von Medizintechnik letztendlich sind und da keinerlei Zwängen unterworfen sind. Das ist eine sehr, sehr gute Sache. Und da würde ich gerne noch ein bisschen mehr drüber hören. Haben Sie dort eine Blacklist oder haben Sie eine Ethikrichtlinie, die Sie da verfolgen? Machen Sie überhaupt mit irgendwelchen Unternehmen was zusammen oder ist das absolut tabu?
Nein, tabu ist, das ist auf keinen Fall, dass es da Kontakte gibt. Es liegt auf der Hand mit allen möglichen Unternehmen. Um auch vielleicht nochmal auf die Pharma- und Geräteindustrie zu kommen. Die Pharmaindustrie und auch die Geräteindustrie, die waren in den Anfangsjahren der Herzstiftung ein ganz wichtiger Unterstützer. Und wir alle sind uns einig, ohne Medikamente keine Heilung oder keine Linderung von Schmerzen oder Krankheiten. Wir brauchen die Pharmaindustrie, wir brauchen Pharmazeutika, wir brauchen medizinische Geräte, ob es der Defibrillator ist, ob es die künstliche Hüfte ist oder ob es der Schrittmacher ist oder ob es das Kunstherz ist. Wir brauchen die Industrie. Aber der Vorstand hat sich, und das weiß ich genau noch, im Jahr 2013, nachdem die Industrie ohnehin schon, ich glaube, 0,5% Anteil an der Gesamtfinanzierung der Herzstiftung hatte, hat dann entschieden, nein, wir befreien die Industrie jetzt komplett von Zuwendung und Beiträgen an die Herzstiftung. Und das hat sich bis heute sehr bewährt. Wir sagen grundsätzlich, keine Unterstützung seitens der Tabakindustrie, keine Unterstützung von Alkoholfirmen oder Sponsoring schon gar nicht. Aber wir nehmen gerne Spenden von Unternehmen zu Weihnachten, ob es jetzt ein Reinigungsunternehmen ist oder eine Bank ist oder eine Sparkasse ist oder andere Firmen, die ja, wie Sie wissen, Herr Buhmann, entweder bei Betriebsjubiläen oder zu Weihnachten an gemeinnützige Organisationen spenden anstelle von Kundengeschenken. Und wir sind dankbar dafür und wir sind angewiesen drauf. Nur eben bei der pharmazeutischen und Geräteindustrie sind wir sehr zurückhaltend, wenngleich wir uns mit den Unternehmen austauschen. Das ist ganz wichtig, um zu hören, wo sind die Pläne und die Projekte auf der Industrieseite, wo sind unsere Sorgen, Nöte und Pläne, die wir haben. Wir geben natürlich nicht alles preis, aber da ist ein faires Miteinander da und jeder weiß vom anderen, was er von ihm zu halten hat und jeder weiß, dass die Grenze da ist, wo es um finanzielle Kooperation geht.
Prima, ich finde eine sehr, sehr gute Position. Was kann der Durchschnittsbürger, der Großspender, der Interessierte tun, um die Herzstiftung zu unterstützen?
Spenden, Mitglied werden oder spenden. Die Deutsche Herzstiftung, ich habe es vorhin auch schon erwähnt, ist in der wirklich bis jetzt noch glücklichen Lage, Mitgliederzuwachs zu verzeichnen. Die Eintrittszahlen liegen noch deutlich über den Austrittszahlen oder Kündigungen. Keiner kündigt bei der Herzstiftung, weil er unzufrieden ist mit unserer Arbeit. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen überheblich an, das ist aber so. Sondern die Kündigung kommt dann durch Tod oder weil sich derjenige diesen Beitrag nicht mehr leisten kann. So sind wir jetzt bei knapp 110.000 Mitgliedern, die mit ihren 36 Euro Mindestbeitrag eben eine ganz wichtige Grundlage für die Finanzierung der Herzstiftung leisten. Zweite Einnahmequelle sind die Spenden unserer Förderer. Und da sind natürlich auch Firmenspenden mit dabei, aber sind tatsächlich Privatförderer, die uns unterstützen, auch wenn sie nicht Mitglied werden wollen. Fängt an bei 50 Euro und hört auch bei, das war eine schöne Spende im letzten Jahr, 250.000 Euro Einzelspende. Das ist dann für die Herzstiftung schon was ganz Besonderes. Und wie bei vielen anderen befreundeten Organisationen im Charity-Bereich, die dritte Einnahmequelle sind die Erbschaften und Vermächtnisse. Also man kann sich vorstellen, jeweils ein Drittel Mitgliederbeiträge, Spenden und zu Erbschaften und Vermächtnisse machen. Ein Budget aus, das wir zurzeit mit etwa 16,3 Millionen Euro angeben können für 2019. Also das bisher beste Ergebnis in unserer Geschichte und darüber freuen wir uns natürlich.
Das kann ich mir vorstellen. Also an alle Zuhörer, bitte die Herzstiftung unterstützen, damit dieses fantastische Ergebnis vom letzten Jahr nochmal übertroffen wird. Ich glaube, das kriegen wir hin.
Ich möchte erstmal ganz herzlich danken, dass ich diese Chance habe, hier heute etwas über die Deutsche Herzstiftung zu erzählen. Woher wir kommen, wohin wir möglicherweise noch gehen wollen. Aber wir haben, glaube ich, zwei ganz wichtige Instrumente jetzt auf den Weg gebracht in den letzten zwei Jahren, was auch aufregend war, spannend war, schön war, aber auch richtig anstrengend war. Das war zum einen unser Mitgliedermagazin Herz heute, dritten Relaunch bekommen hat, sehr viel moderner geworden ist und wir kriegen eigentlich sehr gute Rückmeldungen dazu. Und als zweites die neue Website, die wir jetzt gerade vor anderthalb Wochen an den Start gebracht haben, die uns auch viel Nerven, Zeit und Schweiß und Anstrengung gekostet hat. Aber ich glaube, auch da sind wir einen richtig großen Schritt in der Entwicklung der Herzstiftung gegangen.
Ja, vielen Dank nochmal und auf Wiedersehen. Wir hören und sehen uns bald wieder, so hoffe ich. Und dann erfahren wir noch mehr. Vielen Dank, bis dann.
Tschüss. Danke.